Ich möchte gerne euch auf etwas hinweisen, und zwar Folgendes. Ich mache einmal im Monat das Bibelstudium über Zoom. Und dort behandle ich ganz unterschiedliche Fragen, darunter auch die Fragen, die wir hier behandeln. Wie kommt man zu diesen Veranstaltungen? Das ist die Webseite vom Evangeliumsdienst für Israel, von dem Werk, wo ich arbeite. Ihr geht auf die Seite, da steht die Namen von den Seiten auf jedem von meinen Prospekten. Evangeliumsdienst für Israel, edi-online.de. Und dann gibt es oben der Punkt Englisch. Und wenn ihr auf Englisch klickt und nach unten scrollt, jetzt im Moment gibt es das leider nicht, aber nächste Woche kommt es, gibt es ein Stichwort, das heißt Shiurim. Shiurim mit Anatoli. Shiurim heißt auf Hebräisch die Bibelstunden, ja? Und dort kann man sich einfach kostenlos anmelden. Und wenn ich eure Anmeldung bekomme, dann seid ihr eingetragen in meinem Verteiler und dann kriegt ihr von mir die Nachricht, wann wir uns im Zoom treffen. Auf Deutsch. Nur auf, der Knopf ist nur Englisch. Genau. Nur der Knopf ist Englisch, weil ich keinen russischen Knopf hatte. Das ist das eine. Und das andere, ich möchte euch auf unsere YouTube-Kanal hinweisen. Ja, das machen wir nur einmal. Einmal gerettet, für immer gerettet. Und jetzt die zweite Sache, diese YouTube-Kanal. Auf dem YouTube-Kanal findet ihr Dutzende Videos zu ganz unterschiedlichen Themen, Podcasten und so weiter. Das ist das, worauf ich hinweisen wollte. Und jetzt würde ich sehr gerne vielleicht auf ein paar Fragen von euch eingehen. Ihr habt unterschiedliche Fragen. Einige habe ich von euch in der Pause bekommen. Und ich habe die Geschwister gefragt, dass sie das mir öffentlich stellen. Sagt bitte aber laut und deutlich. Danke dir. Eine sehr gute Frage. Im Grunde genommen, hinter dieser Frage steht noch eine Frage, ob mit dem ersten Kommen Jesu alles ausgeglichen ist. Weder Jude noch Grieche, wie sagt man, ja? Ich denke, das ist sehr wichtig, dass wir die Verse im Kontext lesen. Und dieser Vers von Paulus wird nur oft nur abgeschnitten zitiert. Weil wenn wir weiterlesen, dann kommen wir zu dem Satz, es gibt auch keinen Mann und keine Frau. Haben wir unterschiedliche Toilettenräumlichkeiten hier? Oder gehen wir alle zusammen in eine? Verstehen Sie? Es ist so. Wir müssen verstehen, was Paulus hinter diesem Satz meint. Es gibt etwas ganz Wichtiges, etwas ganz Gravierendes, eine Dimension, wo überhaupt keine Unterschiede gibt zwischen Juden und Nichtjuden, zwischen Mann und Frau, zwischen Knechten und freien Menschen. Und das ist das Heilsbereich Gottes. Vor Jesus war das ganz anderes. Bevor Jesus auf diese Erde kam, gab es die einzige Chance, für die Nichtjuden mit dem lebendigen Gott kommunizieren, und man musste Jude werden. Man musste Jude werden. Man musste die jüdische Anbetung annehmen und so weiter. Und jetzt, mit dem Kommen Jesu, und das ist das Geheimnis der Sod, sagt Paulus, jetzt ist dieser Zugang offen. Offen für alle. Das heißt, in Bezug auf Heil, in Bezug auf Rettung, gibt es keine Unterschiede. Die nächste Frage ist, wo bleiben die Unterschiede? Ich verstehe die, dass im Reich Gottes eine bestimmte Subordination gibt. Ich gebe euch ein Beispiel. Wir haben ganz unterschiedliche Gruppen in der hebräischen Bibel. Es gibt Priester, und die Priester im Tempel, die Kohanim, haben einen Heiligkeitsgrad, der wirklich sehr hoch ist. Aber es gibt auch der hohe Priester. Und die Anforderungen an den hohen Priester ist anders als die normale Priester. Zum Beispiel, er darf nicht seine eigene Verwandte beerdigen. Warum darf er das nicht? Weil der Tod und die Beerdigung die größte Stufe der Unreinheit ist. Wenn man einen Toten berührt, dann kommt man in einen Bereich der Unreinheit, der für hohen Priester überhaupt nicht denkbar ist. Der hohe Priester steht für das ganze Volk da und betet für die Vergebung der Sünden. Dann gibt es die nächste Stufe, die Priester, darüber haben wir schon gesprochen. Dann gibt es die nächste Stufe, die Leviten. Die Leviten haben eine ganz andere Anforderung als die Priester. Ihr Heiligkeitsgrad ist etwas weniger. Das heißt nicht, dass sie qualitativ schlechter sind. Nur die Verantwortung ist anders. Und dann gibt es das einfache Volk. Und sie haben wieder die andere Anforderungen und die andere Heiligkeitsgrad. Wie funktioniert das jetzt in Bezug auf Juden und Christen nach dem ersten Kommen Jesu? Ich glaube, dass die Berufung Gottes, ein Priestervolk zu sein, bleibt beim jüdischen Volk. Das jüdische Volk wurde berufen, diese Priesteraufgabe von Gott zu haben. Sie haben das Wort Gottes weitergegeben an die nicht-jüdischen Völker. Das ist das eine. Aber diese priesterliche, mystische Aufgabe, das bleibt immer noch. Das jüdische Volk kann diese Aufgabe im Moment nicht erfüllen, weil es noch keinen Tempel gebaut wird. Und ich glaube, wenn der Tempel gebaut wird, dann kommt das Volk der Juden völlig in diese Berufung, ein Priester für die anderen Nationen zu sein. Und so denke ich, der Unterschied heute besteht in der Anbetungsstil und in der unterschiedlichen Aufgaben hier. Genau, warum denke ich so? Weil der Paulus nimmt Bezug auf den Mann und die Frau. Mann und Frau haben unterschiedliche Berufungen. Wir haben unterschiedliche Instrumente, um diese Berufungen im Leben zu erfüllen. Wenn wir schon über den Mann und Frau sprechen, wo liegt der Unterschied? Als Gott sagt, es ist nicht gut, das ist ja interessant, Gott macht die Schöpfung und er sagt zu allem gut, gut, gut. Wie heißt das gut auf Hebräisch? Tov. Gott sagt Tov, 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 Tov und zum Schluss sagt er Tov Meod. Sehr gut, ja. Und dann sagt er, es ist nicht gut. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein bleibt. Und was kommt weiter geschrieben? Ich mache für ihn, Luther übersetzt es mit einer Gehilfe. Eine sehr unglückliche Übersetzung. Gibt es die andere deutsche Übersetzung? Gefährten ist nicht gut, alles nicht gut. Auf Hebräisch steht ein geniales Ausdruck, Kenegda. Was heißt Kenegda? Das ist kein Substantiv, sondern es ist ein Gegenüber. Verstehen Sie? Was ist ein Gegenüber? Ja? Das ist die jüdische Anthropologie und dann wurde er geteilt. Ja. Aber das ist eine andere Sache. Genau, die bessere hilft die Frauen. Und ja, aber passen Sie auf. Was ist Kenegdo? Kenegdo, diesen Gegenüber, es ist nicht die Person, die immer sagt, ja, Amen, Halleluja, hast du alles gut gemacht? Überhaupt nicht. Das ist die Person, meine Frau ist die Person, die mich immer auf den Punkt bringt, wo ich zum Kochen beginne. Warum? Weil sie ist dazu geschafft. Sie ist dazu berufen, um mich besser zu machen. Wenn ich diese Herausforderung nicht annehme, dann und nicht akzeptiere, dann bleibe ich auf einem ganz niedrigen Level als Mensch entwickelt. Wir brauchen diesen Gegenüber. Wir brauchen immer diese Herausforderung. Und das ist hier nicht unbedingt, natürlich hilft sie, das ist Gehilfen, ja, aber in dem Sinne der Herausforderung. Warum bin ich jetzt auf diese Idee gekommen? Ich wollte was anderes erklären. Ach so. Und so sind wir auch, die Juden und Nichtjuden. Wir sind auch eine gewisse Herausforderung füreinander. Ich bin eine Herausforderung für euch. Ich komme heute und erzähle euch die Dinge, die vielleicht manchmal schwierig sind für euch. Und jeder von euch überlegt, was mache ich jetzt damit? Ich höre jetzt Anatoli und dann am Montag vergesse ich das und ich lese meine Bibel so, wie ich mein ganzes Leben lang gelesen habe. Aber ich versichere euch, es gibt 5, 3, 7 Leute unter euch, die diese Herausforderung annehmen. Und sie beginnen vielleicht nach diesem Wochenende die Bibel mit den anderen Brillen zu lesen. Wenn sie noch meine Bücher dazu lesen, dann wird die Herausforderung noch größer. Ich weiß nicht, ob das war die lange Antwort auf deine kurze Frage. Jetzt bitte. Oh, das ist eine ganz komplizierte Stelle. Da würde ich gerne mit dir eine Bibelarbeit darüber machen. Über diese Stelle, das ist der Petrusbrief. Ich glaube, Petrus spricht zu den Juden. Guck mal die Stelle genau. Und das ist wieder, ich möchte nochmal betonen, nicht die qualitative Unterschiede, sondern die Unterschiede in der Berufung. Nichts anderes. Ich gebe euch ein anderes Beispiel. Stellt euch einmal vor, die alle Juden werden auf einmal Christen. Wunderbar, das möchten wir gerne. Ja, die Juden glauben an Jesus, sind sie alle Christen. Und dann, was ist mit der Verheißung, dass Jesus zu seinem Volk zurückkommt? Wo gibt es das jüdische Volk, das sagt, Baruch haba b'shem Adonai, kommt, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Also die Juden sollen Juden bleiben. Sie sollen ihre jüdische Anbetungsstil und ihre Traditionen bewahren. Und so verstehe ich diese Bereicherung durch diese Unterschiede. Langsam und laut. Also, die Frage war Gehorsam und Gerechtigkeit Gottes. Der erste Begriff ist viel einfacher als der zweite. Gehorsam im jüdischen Verständnis bedeutet die Loyalität zum Gottesgesetz, zum Gottesgebot. Wenn ich nach den Geboten lebe, dann bin ich gehorsam. Natürlich gibt es einen gewissen Unterschied zwischen dem Buchstabe des Gebots und Geist des Gebots. Ich kann euch ein interessantes Beispiel dazu bringen aus der jüdischen Tradition. Wir haben ein Buch im Judentum, das heißt Talmud. Wer weiß, was Talmud ist? Manche von euch wissen. Jetzt passen Sie auf. Talmud ist eine mündliche Tradition, die irgendwann aufgeschrieben wurde. Im jüdischen Verständnis hat Gott dem jüdischen Volk auf Berg Sinai 2 Offenbarungen gegeben. Eine schriftliche, und das ist die Tora, und eine mündliche. Eine mündliche, die Tradition, die von Generation bis zum weiteren Generation mündlich gegeben wurde. Und an dieser Stelle sollt ihr mich schon jetzt fragen, warum mündlich? Die Antwort ist aus dem Angst, wenn andere Völker das mitbekommen, dann werden sie das missbrauchen. Deswegen nur mündlich, und das hat sich übrigens bewahrheitet in der Geschichte. Als im Jahre 135, sagt euch etwas dieses Datum? der zweite jüdische Krieg. Die Römer haben das zweite jüdische Krieg, der Bar Kochba-Aufstand, blutig unterdrückt und über 1 Million Juden wurden ermordet. Und die meisten Gelehrten, die diese jüdische Tradition gekannt haben, wurden auch tot. Und dann stand die Frage, was machen wir jetzt? Wir können nicht die Tradition der Auslegung der Bibel weitergeben. Wir müssen das aufschreiben. Und so begann man mit dem Schreiben des Talmuds. Das dauerte über die Jahrhunderte, bis Talmud kodifiziert wurde. Und so liegt es in dieser Form, wie wir jetzt das haben. Warum bin ich auf den Talmud gekommen? Im Talmud gibt es eine interessante Geschichte über einen Rabbi Eliezer. Wir sprechen über das Geist des Gesetzes und die Buchstaben des Gesetzes. Loyalität zum Gebot und zum Gesetz, ja, Gehorsam. Einen kleinen Kälblein wurde zum Schlachten geführt. Und er hatte Angst natürlich vom Tod. Und da ging eine ganz berühmte jüdische Gelehrte, Rabbi Eliezer. Und diese Kälblein läuft zum Rabbi Eliezer und versucht, sich einen Schutz bei ihm zu finden. Und der große Gelehrte, Rabbi Eliezer, sagt, geh weiter, du bist dafür bestimmt worden. Und in diesem Moment kam die Stimme vom Himmel. Übrigens, die Stimme vom Himmel ist auch ein Terminus technicus im Judentum. Das heißt Bat Kol. Die Stimme vom Himmel kommt in ganz wichtigen Momenten im Leben eines Menschen oder im Leben eines Volkes. Zum Beispiel, als Jesus getauft wurde, kam Bat Kol vom Himmel und sagte, das ist mein Sohn. Ja. Und in diesem Moment sagte die Stimme von oben, weil er die Barmherzigkeit nicht ausgeübt hat, wird er bestraft. Dieser große jüdische Gelehrte wird mit einer schlimmen Krankheit für 13 Jahre gestraft. Und 13 Jahre lang leidet der Rabbi Eliezer von dieser Krankheit und dann wird er geheilt nach 13 Jahren. Wollt ihr wissen, wer geheilt wurde? Seine Hausfrau hat das Haus geputzt. Dann hat sie dort einen kleinen, kennt ihr das Wort Wiesel? Einen Wiesel gesehen und sie wollte ihn herausschmeißen. Und der Rabbi Eliezer hat das gesehen und hat gesagt, nein, 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 die kleinen Geschöpfe haben auch Recht zu leben. Und in diesem Moment kam der Bat Kol und hat gesagt, jetzt hat er die Barmherzigkeit geübt, jetzt ist ihm vergeben. Nach der Buchstabe des Gesetzes hatte der Rabbi Eliezer mit seiner ersten Aussage nichts gebrochen. Die Tiere sind dafür da, damit wir das essen können. Aber weil er Barmherzigkeit nicht ausgeübt hat, wurde er gestraft. Also Loyalität gegenüber Geboten, Gehorsam gegenüber Gesetz, aber immer wieder mit innerer Barmherzigkeit. Gerechtigkeit. Das ist ein ganz anderer und ganz wichtiger Begriff im Judentum. Weiß jemand, wie Gerechtigkeit auf Hebräisch heißt? Haben Sie das Wort Tzedakah gehört? Tzedakah. Ja? Tzedakah heißt Gerechtigkeit. Und ein Gerechter heißt auf Hebräisch Tzadik. Im Augen der Juden, Jesus ist ein Tzadik, ein Gerechter. Und jetzt kommt etwas komplizierter. Gerechtigkeit im Judentum ist nicht ein Akt, ist nicht ein Moment, in dem Mensch gerecht wird, sondern, ich habe nichts zu malen, aber ich versuche das so virtuell zu malen und Sie helfen mir. Ja? Stellen Sie sich mal vor, das ist eine Skala von minus 1000 nach plus 1000. Zum Beispiel Jesus ist plus 1000 und Adolf Hitler ist minus 1000. Und wir als Menschen bewegen uns in dieser Skala denn unser ganzes Leben lang. Das ist die Skala der Gerechtigkeit. Je mehr du in diese Richtung dich bewegst, desto mehr strahlst du diese Gerechtigkeit Gottes aus. Man kann das als Prozess der Heiligung verstehen. Das ist ja richtig so, ja, genau. Aber es kann sein, dass du in eine andere Richtung dich bewegst. Aber das ist nicht das ewige Zustand. Du hast immer ein Potenzial, was umzukehren und in diese Richtung dich zu bewegen. Das ist die Zedaka. Wenn Sie in Jerusalem mal unterwegs sind, dann treffen Sie sehr viele arme Menschen dort. Und Sie bitten um das Geld. Aber keiner kommt auf euch zu und sagt, bitte gib mir Almosen. Sondern er kommt mit seinem Krug, wo ein paar Münzen dort liegen, und er sagt nur ein Wort. Zedaka, Gerechtigkeit. Was meint man damit? Die Tatsache, dass du als reicher Mensch, relativ reich, und er als Arme geboren ist, das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig, und Gott hat dafür die Gerechtigkeit als Potenzial in dieser Welt eingesetzt, um das auszugleichen. Das heißt, wenn du ihm das Geld gibst, du gibst nicht den Almosen, du übst die Gerechtigkeit aus. Und das ist noch eine riesige Frage, wer braucht wen? Verstehst du, ja? Wer braucht wen? Wir brauchen die armen Menschen, damit wir die Gerechtigkeit ausüben können. So ist die Idee. Ja, genau. Gott nimmt uns als seine Mitarbeiterin diese Gerechtigkeit an. Kannst du das erklären? Ja. Also wir haben heute etwas Wichtiges gelernt. Nicht in dem Terminus entweder oder, sondern sowohl als auch zu denken. Israel ist vor allem ein Volk. Das ist ein Volk, eine Nationalität. Ich bin als Jude geboren, ich kann das nicht ändern. Zum anderen, das ist ein Land, das Gott auserwählt hat, um dort seine Geschichte zu stiften. Das Land, wo Jesus auf der Welt kam. Und das Dritte, und das ist mir sehr, sehr wichtig, das ist ein Staat. Ein Staat Israel hat meiner Meinung nach, wir können natürlich darüber streiten, ich weiß nicht, dass ich jetzt ein Fass öffne, ja. Aber meiner Meinung nach hat der Staat Israel eine heilsgeschichtliche Bedeutung. Es ist nicht ideal, zu dem man streben kann, aber das ist die moderne Form, die Gott dafür benutzt, um seine Zukunft aufzubauen in diesem Land. So ist Israel. Gerne.
Sag bitte ein bisschen lauter.
Ja, und? Würde ich nicht machen. Das würde ich nicht machen, weil ich denke, wir müssen diesen Unterschied bewahren. Sonst verlieren wir unsere Identität. Die Tatsache, jeder von euch hat seine eigene Identität. Wozu brauchen wir eine andere Identität? Ich treffe immer wieder auf meinem Lebensweg die Israel-besinnte Christen, die gerne Juden spielen wollen. Das würde ich nicht begrüßen. Echt, das würde ich nicht begrüßen. Jeder von uns hat seine Wert im Augen Gottes. Wozu denn? Wozu denn? Das würde ich nicht machen. Es gibt ganz unterschiedliche Bereiche. Zum Beispiel, wenn ich deine Frage weiter verfolge, fragen mich viele Christen, müssen wir Christen jüdische Feste feiern? Es gibt eine Menge von den guten Festen. Ja? Die Frage ist nicht ganz einfach. Zum einen sind diese Feste keine jüdische Feste. Wissen Sie, wie sie in der Bibel genannt wurden? Die Feste des Herrn, das sind die Gottesfeste. Gott gibt das durch sein Volk aller Menschheit, damit die Menschheit daraus etwas lernen kann. Zweiten Punkt. Diese Feste sind in der Bibel nicht mit dem Namen Festen genannt. Das Fest heißt auf Hebräisch Chag. Chag Hamatzot zum Beispiel, das Fest der Matzen. Ja? Und diese alle sieben Feste des Herrn sind genannt mit dem Begriff Moed. Hebräisches Plural Moedim, Singular Moed, Plural Moedim. Und Moed, das ist nichts anderes als ein festgesetzter Termin. Wenn ich in Israel zum Arzt gehe, dann mache ich ein Moed. Wenn ich mich mit meiner Frau verabrede dort, dann mache ich ein Moed. Moed, das ist die Zeit der Begegnung. Und dadurch, erst durch diesen Begriff, gewinnen diese Feste eine ganz andere Perspektive. Das ist die Zeit, die Gott uns gibt, um uns auf eine besondere Weise zu begegnen. Er will eine Begegnung mit uns haben. Aus dieser Perspektive heraus würdet ihr diese Feste nicht feiern. Selbstverständlich wollt ihr das. Und das ist ja ganz normal. Und das muss nicht unbedingt nach jüdischem Ritus aussehen. Ich gehe jedes Jahr in die christlichen Gemeinden, wo ich das Passafest feiere, wo ich Laubhüttenfest und Pfingsten mit den Christen Shavuot feiere. Und das ist ja ganz andere Inhalte, die wir vermitteln, als bei Weihnachten und Ostern. Genau. Also das wäre nur ein Beispiel dafür. Ja. Sie dürfen dabei Juden bleiben. Nein, das ist ein Irrtum. Passen Sie auf. Zuerst geht es nicht um den Titel, sondern um Selbstverständnis. Die erste Gemeinde in Jerusalem war eine durchweg jüdische Gemeinde. Sie haben alle ihre Kinder beschnitten. Sie gingen alle in den Tempel zum Anbetung. Sie feierten Schabbat und nicht Sonntag. Das war ein typisch jüdischer Lebensstil. Sie lebten nach den Geboten Gottes. Denn zum ersten Mal in der Geschichte kam der Name Christen in Syrien, in Antiochien, nicht in Israel. Und zudem haben die Christen nicht selbst so genannt. Das war nicht ihr Selbstverständnis, sondern von außen wurden sie so genannt, die Menschen, die einem Christus folgen. So war die Idee. Deswegen diese jüdische Identität, ich denke, ist unabdingbar. Wenn der Mensch zum Glauben an Jesus kommt, dann darf er in seiner Identität bleiben, dann ändert sich nicht viel. Das ändern sich seine geistliche Komponente, aber nicht seine physische Komponente. Zum Beispiel, wenn ich mit meiner Frau in unserem täglichen Leben auf Schweinefleisch verzichten, wer kann mir sagen, dass ich ein schlechter Nachfolger Jesu bin? Ich folge nur dem Gebot, das Gott mir in der Bibel gegeben hat. Und Jesus hat auf keinen Fall dieses Gebot aufgehoben. Oder meint er anders? War das, ja? Passen Sie auf. Drei wichtige Sachen, die wir dazu denken sollen. Erstens, wenn das jüdische Volk an Jesus glaubt, dann bleiben sie alle Juden. Sie leben jüdisch und vielleicht tragen sie auch ihre jüdisch-orthodoxe Kleidung. Das ist nicht der Sinn, dass sie sich anders leben sollen. Zweitens, es gibt auch einen geschichtlichen Fehler, den viele Leute machen. Sie sagen, die Juden haben Jesus abgelehnt. Warum kann ich diese These nicht bejahen? Wir lesen in der Apostelgeschichte, am Pfingsten kamen über wie viel? 3000 Juden zum Glauben an Jesus. Im 21. Kapitel der Apostelgeschichte lesen wir, kennt ihr die Zahlen? Nee, kennt ihr nicht. Da steht ein ganz interessantes griechisches Wort, Myriaden. Wer weiß, was Myriaden sind? Mehrere Tausend, also mindestens 10.000. Ja, das ist ja mindestens. Warum betone ich das? Josephus Flavius, sagt euch etwas der Name? Josephus Flavius schreibt, dass zur Zeit Jesu gab es in Jerusalem 6000 Pharisäer. Jetzt bitte überlegt euch, 6000 Pharisäer und mindestens 10.000 Jesusgläubiger Juden. Warum sind die Zahlen wichtig? Man spricht immer darüber, dass die Bewegung Jesu war eine Randbewegung. Nach dem Motto, Juden haben Jesus abgelehnt. Das stimmt einfach nicht. In der Nachfolger, in der ersten Bewegung, die messianischen Juden in Jerusalem, gab es Leviten, gab es Priester, gab es Menschen von jeder sozialen Schicht. Und sie folgten Jesus nach. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, bis zum 4. Jahrhundert kann man ihre Spuren noch verfolgen in der Geschichte. Leider hat die Kirche, die Christen haben alles dazu getan, dass die Juden nicht an Jesus glauben. Sie können sich nicht vorstellen, wie viel Stolpersteinen wurden auf dem Weg einen Juden gelegt von den Christen. Ich hätte euch jetzt ein Bekenntnis präsentieren sollen, ein Bekenntnis, die die Juden ablegen müssen, die zum Glauben an Jesus kommen. Das ist fürchterlich, was sie dort geschworen haben. Ja? Und jetzt machen wir einen Sprung nach vorne, das moderne Israel. Selbstverständlich haben sie recht, die meisten Juden glauben heute nicht an Jesus. Die Gründe habe ich Ihnen schon gesagt. Aber es gibt noch einen wichtigen Grund. Und diesen Grund erklärt Apostel Paulus uns im Römerbrief. Er sagt, Gott hat es so vorgesehen. Der hat ihnen die Decke gegeben auf die Augen. Wozu? Damit ihr zu dem Heil kommt. Für euch ist das ja. Aber dieser Zustand wird nicht ewig dauern. Paulus schreibt Römer 11, Vers 27, und so wird ganz Israel gerettet werden. Wir haben eine Perspektive, wir haben eine Hoffnung und wir haben eine Zukunft. Und auf diese Zukunft arbeiten wir gemeinsam. Auch die Juden. Ja, und das eine macht mich total unsicher. Es gibt sehr viele Christen, die Antisemiten sind. Und ich frage mich, wie wollen sie in das himmlische Jerusalem über diese Tore und über diese Steine gehen, die jüdisch geprägt sind? Dann werden die Beine brennen wahrscheinlich, wenn sie sowas machen. Keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ja. Okay. Testament. Im jüdischen Verständnis gibt es keinen alten Bund. Es gibt mehrere Bündnisse. Gott schließt seinen Bund mit Noah. Dann erweitert er diesen Bund über Abraham. Dann erweitert er diesen Bund über David. Und dann erweitert er diesen Bund durch Jeshua, durch Jesus. Und diese alle Bündnisse, das ist ein Bund. Nicht Alten und Neues, das ist ein Bund, der einfach in die Breite geht und eine überdimensionale Perspektive bekommt. So ist es. Woher kommt dieses Testament-Denken, weiß ich nicht genau, kann ich nicht erklären. Ich kann mir das gut vorstellen, dass in der Zeit, als das jüdische Denken aus dem Christentum verjagt wurde, entstand ein Vakuum. Und dieses Vakuum musste mit etwas gefüllt werden und das war die griechische Philosophie. Und wahrscheinlich daraus kommt dieses Testamentdenken, aber ich weiß es nicht genau. Sollen wir noch ein bisschen lernen? 15 Minuten lernen, dann kurze Pause und dann Schluss irgendwann. Okay, ich traue mich noch, euch etwas, egal. Wir waren bei der assoziativen Logik, stimmt? So lesen wir im Matthäus Evangelium, Kapitel 2, Verse 14 und 15. Da stand er auf, das war der Josef, glaube ich, ja, nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich bei Nacht und entwich nach Ägypten. Und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes, auf das erfüllt wurde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht. Aha, gut. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Ich möchte euch ein Beispiel geben mit dieser jüdischen Auslegung, wie man die Bibel lesen kann. Und die Frage ist, er sagt jetzt, durch den Propheten. Welcher Prophet ist da gemeint? Ihr habt alle eure Bibeln dabei. Weiß das jemand? Doch, 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 der gibt's. Der andere gibt's nicht, aber der gibt's noch. Also ich helfe euch. Viele von euch haben Parallelstellen in eurer Bibel, stimmt, ja? Und das kann man in der Parallelstelle oder in einem Bibelprogramm ganz gut sehen. Es geht um den Prophet Hosea. Und zwar Kapitel 11. Aber ich möchte euch wirklich herausfordern, wenn ihr in der Bibel sowas liest, lasst das nicht stehen. Geht zum Originaltext und guckt mal genau, was der Prophet sagt. Wenn wir Hosea 11 aufschlagen, das ist Hosea 11,1, was lesen wir hier? Als Israel jung war, gewann ich ihn lieb und rief meinen Sohn aus Ägypten. Jetzt ist meine schlichte Frage an euch. Wer ist der Sohn Gottes hier? Oh, das war nicht eindeutig. Sehen Sie den Vers? Sehen Sie, es geht um Israel und nicht um Jesus? Jetzt frage ich euch, was passiert? Hat Matthäus seine Bibel verdreht? Ja, du willst mich jetzt im Voraus greifen. Jetzt bitte, gib mir 5 Minuten Zeit. Ich weiß, dass du die Antwort kennst. Ich weiß das. Danke. Danke. Also. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, das ist hier nicht im Moment jetzt unser Problem. Viele Bibelausleger und die Übersetzer haben lange über dieses Problem gerätselt. Warum? Weil der Urtext im Hosea 11 absolut nichts mit Jesus zu tun hat. Das Problem liegt daran, wie wir die hebräische Bibel lesen. Es gibt viele Arten, die hebräische Bibel, das Alte Testament zu lesen, die überhaupt nicht akzeptabel sind. Zum Beispiel, viele Menschen stehen das Alte Testament dem Neuen Testament gegenüber und meinen, das Neue Testament ist viel wichtiger, weil er dort um Jesus geht. Oder was noch schlimmer ist, man stellt den zornigen Gott des Alten Testaments gegenüber dem gnädigen Gott des Neuen Testaments. Oder man schafft eine künstliche Kontroverse zwischen dem Gesetz und dem Evangelium. Oder man liest das Alte Testament wie ein Orakelbuch über Jesus. Verstehen Sie, was ich meine? Also in jedem Stein, das ist Jesus. Ja? Es muss nicht sein. Muss nicht sein, ja? Eine solche Art, die Bibel zu lesen, ist gefährlich. Was passiert hier? Als Matthäus sein Evangelium schreibt, dann sagt er, dass damit der Text von Hosea erfüllt wurde. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Was hier geschah, dass Jesus als aus Ägypten gerufen wurde und die Israeliten, das Volk der Israeliten, auch aus Ägypten gerufen wurden. Das ist der Kontext von Hosea. Das Volk als Söhne Gottes. Das ist das, was du gesagt hast, das jüdische Verständnis vom Sohn Gottes. Ja? Auf die Israeliten wird bei Hosea Bezug genommen auf die Söhne Gottes und sie wurden auch aus Ägypten herausgerufen. Was macht Matthäus? Matthäus macht eine Art der jüdischen Bibelauslegung und das heißt Midrash. Erinnern Sie sich, das dritte Punkt, Drash, die interpretative Auslegung, ja? Und das ist genauso, was Matthäus hier macht. Mit seinen vorherigen unmissverständlichen Hinweisen will er durch das Zitat aus Hosea zum Ausdruck Folgendes bringen. Jesus ist, helfen Sie mir. Sie haben Angst, das wahrscheinlich auszusprechen. Jesus ist Israel. Das ist das, was er uns sagen will. Jesus ist Israel. Die ganze Geschichte von Jesus, dem Messias, ist die Geschichte Israels. In ihm, dem Mann aus Nazareth, erfüllt sich das, was über Israel gesagt wurde. Das ist das, was er uns sagen will. Und das Zitat aus Hosea ist keine Entstellung der biblischen Wahrheit, sondern es soll dem Messias mit seinem Volk eins machen. Verstehen Sie das? Wunderbar. Das ist noch nicht alles. Der Matthäus formuliert ein Midrash durch assoziative Logik. Das ist sein Instrument. Und assoziative Logik ist ein Werkzeug für diese Methode Midrash. Und wenn wir jetzt eine Pause machen, nach der Pause zeige ich euch noch ein Beispiel aus Markus Evangelium, wie das funktioniert.